Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupker
und Hermann Miklas.
Meine erste Geschichte stammt aus dem Alten Testament und ich habe sie aus zwei Gründen ausgewählt. Zum einen, weil sie ein ziemlich aktuelles Thema aufgreift. Und zum Zweiten, weil ich sie für ausgesprochen originell halte.
Na geht, das Alte Testament ist doch nicht aktuell.
Du wirst dich vielleicht noch wundern, denn es geht hier um einen Mann namens Jona, der ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und der war sowohl ein religiöser wie auch ein politischer Hardliner. Als geistlicher Berater des damaligen Königs Jeroboam II. Von Israel hat er dessen aggressive Kriegspolitik religiös verbrämt. Und das erinnert mich verflixt an die Haltung des gegenwärtigen russischen Patriarchen im Ukraine-Konflikt. Also du merkst, da kommt schon die Aktualität ein bisschen zum Tragen. Der Kyrill in Moskau hilft bekanntlich ganz ungeniert Putin, den Krieg gegen die Ukraine auch noch ideologisch-religiös zu verbrämen.
Und du meinst, das hat der Jona damals genauso gemacht?
Das hat der Jona damals genauso gemacht. Und wie die Bibel über ein solches Verhalten denkt, das kommt in dieser Geschichte vom Jona ganz schön zum Ausdruck. Mit feiner Klinge und mit bissigem Humor. Denn etwa 500 Jahre später, also im 2. oder 3. Jahrhundert vor Christus, schreibt jemand einen fiktiven Roman über diesen Jona. Genau genommen ist es eine Novelle, denn sie besteht nur aus 4 Kapiteln. Und zwar muss man sich Folgendes vorstellen. Der Jona ist inzwischen in Pension und er lebt mit sich und der Welt zufrieden in seinem kleinen Haus in der Nähe von Jaffo, dem heutigen Jaffa, wo die vielen Orangen herkommen. Und da kriegt er von Gott plötzlich auf seine alten Tage noch einmal einen ganz speziellen Auftrag. Er soll sich in Richtung Osten auf den Weg machen und in die sagenumwobene Stadt Ninive reisen. Ninive war die Hauptstadt von Mesopotamien, also ungefähr dem heutigen Irak. Etwa 1000 Kilometer von Jaffo entfernt. Und er soll dort predigen. Nun muss man wissen, Ninive war das Sündenbabel der Antike, voll von Bordellen und sonstigen zwielichtigen Institutionen, durch und durch korrupt und voller sozialer Ungerechtigkeit. Und Ninive war eine ausgesprochen heidnische Stadt. Und da sagt sich Jona, also alles kann Gott von mir verlangen, aber das nicht. Was soll ich bei diesen Heiden?
Okay, das heißt, da ist der erste Bruch im religiösen Hardliner.
Da ist der erste Bruch im religiösen Hardliner. So ist es, ganz genau. Und statt nach Osten zu reisen, geht er schnurstracks in den Hafen und besteigt das nächstbeste Schiff in Richtung Westen, in die heutige Türkei. Es ist ein Frachtschiff und ausnahmsweise nehmen sie ihn als einzigen zahlenden Passagier mit. Und das alles löst bei mir eine zweite, durchaus aktuelle Assoziation aus. Ich kenne persönlich ein paar erzkonservative Katholiken, Sie vielleicht auch, die immer gepredigt haben, dem Papst muss man unbedingt Gehorsam leisten. Aber seit in Rom nun ein eher fortschrittlich liberaler Papst auf dem Stuhl Petri sitzt, da nehmen sie es mit dem Gehorsam plötzlich nicht mehr ganz so genau. Also noch ein aktueller Bezug.
Okay, weil sie dann päpstlicher sind eigentlich als der Papst.
Weil sie dann päpstlicher wären als der Papst. So auch der Jona. Zeit seines Lebens hat er sich für seinen religiösen Rigorismus auf den Willen Gottes berufen. Aber jetzt, wo Gott ihm einen Auftrag erteilt, der ihm ganz und gar nicht in den Kram passt, jetzt fühlt er sich plötzlich in keiner Weise mehr verpflichtet, diesen göttlichen Auftrag auch tatsächlich auszuführen. Ganz im Gegenteil. Statt in Richtung Osten bricht er in Richtung Westen auf. Und auf dieser Schiffsreise kommt es dann zu dramatischen Szenen. Ein fürchterlicher Sturm bricht los, das Schiff droht schon fast unterzugehen, die Matrosen kämpfen verzweifelt um ihr Leben. Letztlich allerdings scheint sogar für diese hartgesottenen Burschen nur noch beten zu helfen. Jeder von uns betet zu seinem Gott. So lautet die Parole, die sich diese Multikulti-Truppe am Schiff nun untereinander ausmacht. Und natürlich fordern sie den Jonah auf, sich ebenfalls an dieser Aktion zu beteiligen. Der aber weigert sich. Und jetzt würde es leider zu weit führen, alle Einzelheiten dieses heftigen Streites zwischen Jonah und den Matrosen wiederzugeben. Ich mache es kurz. Lange Rede, kurzer Sinn. Zum Schluss werfen sie den Jonah kurzerhand in hohem Bogen aus dem Schiff mitten ins Meer.
Das kommt davon, wenn man nicht betet.
Und so ist es. Der Sturm legt sich, weil die haben ja gebetet, die Matrosen. Und die heidnischen Matrosen danken alle Gott. Der Jonah jedoch wird von einem Wal verschluckt und verbringt 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses riesigen Meeressäugers. Und an dieser Stelle muss ich jetzt wieder mal einen kurzen Einschub machen, denn die Episode mit dem Jonah im Bauch des Wales wird ja oft als Beispiel zitiert, dass die Bibel halt doch nur ein besseres Märchenbuch ist, mit Geschichten, die es in Wirklichkeit gar nicht geben kann. Deshalb erinnere ich noch einmal daran, es handelt sich hier tatsächlich nicht um einen historischen Bericht, sondern um einen fiktiven Roman. Allerdings, ein solches Phänomen gibt es sehr wohl, wenn auch äußerst selten. Zuletzt in den 1930er Jahren vor der amerikanischen Pazifikküste. Gewisse Walarten, ich habe leider vergessen, welche genau, gewisse Walarten verschlucken nämlich ihre Beute als Ganzes, verdauen dann das Fleisch und spucken später das übrig gebliebene Skelett wieder aus.
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Okay. Und wenn es aber einmal mit der Verdauung beim Wal nicht ganz klappt, dann kann es schon einmal vorkommen, dass die Beute überlebt und schlussendlich mehr oder weniger unversehrt wieder ausgespuckt wird. Und die Vermutung ist, dass der Autor des Buches Jonah einfach einen entsprechenden Medienbericht seiner Zeit, der damals gerade in aller Munde war, aufgegriffen und in seinen Roman eingebaut hat. Im nächsten Kapitel schildert er dann, wie der Jonah schlotternd und bibbernd im Walbauch gesessen ist und nun auch seinerseits wieder angefangen hat zu beten. Übrigens lauter Psalmverse, die er wohl in seiner Jugend irgendwann einmal auswendig gelernt haben muss. Und wie gesagt, 3 Tage später findet sich der gute Mann vom Wal ausgespien, genau an der Küste vor Jaffo wieder, wo das ganze Abenteuer ursprünglich seinen Ausgang genommen hatte. Und kleinlaut geht er wieder nach Hause. Da Capo al fine. Die Geschichte geht noch einmal von vorne los. Bald nämlich ergeht der Auftrag an Jonah ein zweites Mal. Geh doch nach Ninive und predige dort, dass sich die Leute von ihrem bösen Treiben bekehren sollen. Seufz. Aber diesmal geht er. Es bleibt ihm ja auch nicht viel anderes übrig nach den Erfahrungen.
Nach der Lektion.
Nach der Lektion bleibt ihm nichts anderes übrig. Und siehe da, kaum in Ninive angekommen und auf irgendwelchen Plätzen seine ersten Ansprachen haltend, werden die Leute auch schon auf ihn aufmerksam. Die Kunde von dem seltsamen Mann aus Israel mit seiner eindringlichen Botschaft verbreitet sich in der riesigen orientalischen Metropole wie ein Lauffeuer. Und sage und schreibe, die Leute glauben ihm sogar. Sogar der König bekommt Wind von der Sache und ruft für sich und sein Volk für ihren exzessiven Lebensstil zur Buße ein mehrtägiges Fasten aus.
Bitte, kurz, das ist ja wieder Abraham aus Santa Clara.
So ähnlich muss man sich das vorstellen. Widerwillig, aber doch eindringlich muss er seine Botschaft losgebracht haben. Wahrscheinlich hat er ihnen angedroht, dass Gott ihre Stadt zerstören wird. Aber die ganze Stadt bekehrt sich. Und der liebe Gott ist zufrieden. Nicht allerdings sein ach so treuer Diener Jona. Der hadert. Das habe ich mir doch von Anfang an gedacht, dass du am Ende auch noch gnädig und barmherzig sein wirst mit diesen Heiden. Und dass du die Stadt nicht vernichten wirst, so wie sie es eigentlich verdient hätte. Und genau deshalb habe ich ja nicht hierher wollen. So, und jetzt lass mich bitte in Ruhe, Gott. Ich will lieber sterben, als noch länger weiterleben. Mir reicht's.
Das ist schon lustig, wann Gottes Gnade jemanden sozusagen in den Tod treibt.
Wie gesagt.
Aber die Gnade mit den anderen.
Man die hätte Gnade die mit
Gnade
den anderen.
Gern immer nur für sich.
Wie ist das mit den religiösen Hardlinern bis auf den heutigen Tag?
Ja.
Ist doch so ähnlich. Jedenfalls verlässt Jona wutschnaubend die Stadt und legt sich irgendwo draußen auf ein freies Feld. Allerdings so, dass er immerhin die Silhouette der Stadt gerade noch im Blick behalten kann. In der stillen Hoffnung, dass sie vielleicht, vielleicht doch noch bald in Feuer aufgehen würde. Aber nichts dergleichen geschieht. Und dann kommt es im letzten Kapitel der Erzählung zu einem interessanten Dialog zwischen Jona und Gott. Zu einem Dialog zum Teil mit und zum Teil ohne Worte. Meinst du, dass du mit Recht so krantig bist, Jona? Fragt Gott ganz freundlich. Der schnaubt zurück. Blöde Frage, natürlich bin ich zu Recht krantig. Als allmählich dann die Mittagshitze heraufzieht, da lässt Gott zur Erleichterung für den Jona schnell einmal eine Rizinusstaude wachsen, die ein bisschen Schatten spendet. Jona freut sich und beginnt sich etwas zu relaxen. Rizinussträucher gehören bekanntlich zu den am schnellsten wachsenden Pflanzen überhaupt.
Ja, ja, und in einer erfundenen Novelle darf sie noch schneller wachsen.
Da darf sie noch schneller wachsen und sie spendet also gleich Schatten. Am nächsten Tag jedoch beginnt Gott den Jona ein bisschen zu provozieren. Er schickt nämlich einen kleinen Wurm, der den Rizinus unten anknappert, sodass die ganze Flüssigkeit ausrinnt und der Busch in sich zusammensinkt. Aus ist's mit dem kühlenden Schatten. Und dazu lässt Gott extra noch einen heißen Wüstensturm über das Feld hinwegfliegen. Und da ist der Jona gleich wieder auf 180. Doch Gott fragt ihn wieder ganz freundlich, glaubst du wirklich, dass du mit Recht so krantig bist? Was heißt hier krantig? Wütend bin ich. Und ja, völlig zu Recht, auf dich, Gott, auf die scheiß Niniveiten und vor allem auf diesen blöden Busch da. Und jetzt lass mich endlich sterben. Kurze Pause. Dann nimmt Gott den Gesprächsfaden wieder auf. Jetzt hör mir mal gut zu, Jona. Dir tut dieser kleine Rizinusstrauch hier leid, den du weder gepflanzt noch versorgt hast. Und dann glaubst du allen Ernstes, mir sollte eine Stadt mit 120.000 Einwohnern und dazu noch einmal so vielen Tieren nicht leid tun? Fragezeichen. Ende der Geschichte. Das Buch Jona ist das einzige Buch der Bibel, das mit einer offenen Frage endet. Denn mit diesem seinem irgendwie witzig-skurrilen Roman will der Verfasser die religiösen Hardliner dieser Welt zu seiner Zeit und auch zu unserer Zeit einmal ordentlich verunsichern und sie ins Nachdenken bringen. Und die politischen Hardliner übrigens auch. Musik.